Wunderschönen guten Tag. Es ist Alman Arabica-Zeit. Die beste Zeit der Woche. Vielleicht für einige, für Leute, die da draußen nichts anderes kennen. Also wenn dieser Podcast die beste Zeit für euch diese Woche ist, dann habt ihr niedrige Standards, glaube ich.
Ja.
Und ich habe natürlich auch niedrige Standards, deswegen ist Karl hier.
Genau, hallo. Ich bin der Niedriglohnsektor unter den Podcast-Partnern. Ich bin das, was man halt nimmt, wenn man kein Bürgergeld möchte.
Ja, das ist das. Karl ist dieser im Management spielen ist er dieser Typ, der halt eingewechselt werden muss oder der gekauft werden muss, weil du sonst für die ganze Saison kein Geld mehr hast.
Für die Unternehmer sagen wir es einfach so, wie es ist. Ich bin quasi die Behindertenquote. Also ich bin quasi den man sich hinsetzt, weil man keine Strafe bezahlen möchte. Nein, eigentlich will den keiner, aber man muss halt.
Strafe ist deutlich größer.
Genau, was willst du?
Aber halt die Strafe ist deutlich größer.
Wusstest du hast ja keine Wahl.
Wusstest du eigentlich, dass man im
Masterstudiengang, wenn man Network Controlling macht bei Human Resource, dass man da lernt, wie man errechnet, ab welcher Betriebsgröße es sich lohnt, einen Behinderten einzustellen?
Nee, aber ich bin schon bei Human Resources raus.
Ja. Das lernt man. Habe ich alles gelernt. Also wenn ihr einen Betrieb habt, kann ich euch ganz genau sagen, wenn ich die Zahlen habe, gebe ich einfach ein, ist eine Formel, dann kann ich euch ganz easy sagen, ob ihr lieber die Strafe bezahlt oder ob ihr Behinderte einstellt. Da muss man wirklich sagen, da merkt man die Menschenfreundlichkeit schon in der Beschreibung.
Ist eine Behindertenformel dann sozusagen.
Genau.
Also ist das so ein Behindertenschlüssel?
Ja, absolut, quasi. Ist quasi ein Behindertenschlüssel. Ja. Oder ein Schlüssel mit Behinderung, sagt man ja mittlerweile. Ein Schlüssel mit
Behinderung. Ja. Das wird ja alles Vogue. Ein Schlüssel mit Behinderung, sagt
man. Wird alles Vogue. Alles ist Vogue, überall sind die Woken und das ist eine ganz große Katastrophe. Hast du Bock heute dir richtig? Erstmal muss ich fragen, wie es dir geht. Wie geht's dir? Wir fangen mit leichten
Sachen an. Also stopp. Bevor du an mich herantrittst mit irgendwelchen linksradikalen Thesen.
Nee, mach ich nicht. Ganz im Gegenteil sogar.
Oh mein Gott, okay. Oh nein. Siehst du, das war ein Test. Ich wollte wissen, worauf es hinausläuft und ich habe schon wieder Angst. Ich möchte erstmal dich begrüßen. Karl ist natürlich auch hier. Wir haben keine offizielle Begrüßung gemacht. Ich möchte euch auch begrüßen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Wir hoffen, ihr werdet gesund, wenn ihr nicht gesund seid. Und damit läuten wir die Folge 334 des Podcasts Alman Arabica ein, dessen Name wir noch nicht kennen, weil wir finden das in der Folge raus, wie die Folge heißt. Also wir wissen es nicht. Wir wissen es noch nicht. Ihr werdet es vielleicht erfahren. Oder am Ende sagen wir, Karl, wie nennen wir die Folge eigentlich? Und dann erfahrt ihr es so.
Genau.
Da wisst ihr es doch vorher. Warte mal. Kurz, ihr wisst es ja so schon, weil ihr habt ja auf den Folgennamen geklickt, lol.
Ja, die wissen das schon, aber die sind, das ist dieser Moment, wo man jetzt schon schlauer ist, als wir es zu dem Zeitpunkt waren.
Das ist so ein Zeitreisenscheiß.
Das
ist so ein Zeitreisenscheiß.
Wir haben nämlich keine Ahnung, was da im Titel steht, aber es steht schon was im Titel. Und das, meine Freunde, ist Magie.
Und das ist David Copperfield-Shit.
Wie geht's dir, Stay? Wie war deine Woche?
Mir geht es, also ich muss sagen, ich hatte gestern einen sehr schwierigen Tag. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen. Ich habe immer so eine, ich habe ja Reaktionsvorschläge für meinen Livestream. Das heißt, Leute schicken dann so Videos rein, wo sie sagen, ey, das ist vielleicht interessant, können wir uns das angucken, wollen wir dazu mal was sagen oder so. Und gestern war der Tag, wo ich sehr viele schwierige Videos auf einmal geschaut habe. Einfach, weil ich die in der Pipeline zurückgestellt habe.
Ja.
Und ich war gestern dementsprechend
gebrochen. Welche waren das?
Boah, ich habe gestern das Hanau-Video von Böhmermann gesehen.
Ja.
Dann habe ich das Lichtnahrungsvideo von Nero gesehen.
Oh ja, mit dem Toten.
Und dann habe ich das, Und dann habe ich das absolute Bruchvideo gesehen von Two Board Guys mit Rezo, wo die dann Polizisten-Anmachsprüche auf Tinder kommentiert haben. Ja. Und da war ich dann komplett weg.
Ja, ja.
Also da war ich dann am Ende. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe dann ausgemacht und habe gesagt, nee, heute geht nicht mehr. Tschüss. Ich muss weg. Ich muss dringend weg.
Ja.
Das war zu viel gestern.
Das ist wirklich, also das Bullenvideo war wirklich feinst. Ne? Also da musst du dir wirklich fragen, eigentlich, habe ich mir einfach vor Augen führen müssen, die sind bewaffnet. Und die haben die Möglichkeit, wenn die deinen Namen haben, sämtliche Daten von dir aufzurufen.
Ja.
Und ich, meine Lösung des Problems, weiß ich nicht, wie du das siehst, aber meine Lösung des Problems, wenn du auf Tinder ein Profil hast, ich meine, auch Bullen haben ja irgendwie so, auch Bullen sollten ja Dating-Apps nutzen können. Ja, das ist ja, auch wenn ich so insgesamt eine Ablehnung gegenüber der Behörde habe, sind ja die die Einzelpersonen nicht grundsätzlich alle rechtsextreme und böse und so, ne? Die sind zwar alle so, die haben alle wahrscheinlich eine kleine Meise und so, aber würden jetzt wahrscheinlich nicht bei mir auf Hochzeit eingeladen werden.
Hast du das Video gesehen?
Ja, ja.
Oh Gott.
Aber
ja, okay, dann
aber die
dann
haben ja was. Die haben ja im Schnitt ja schon also das Recht an so Dating
also,
zu partizipieren.
Also tut, Aber, pass auf, jetzt kommt das Aber.
Ja. Aber wenn du auf einer Dating-App deine Tätigkeit bei der Polizei als Teil deiner Identität teilst, also
als
wenn,
Hauptfokus deiner Identität
oder Hauptfokus
teilst.
Hauptfokus im schlimmsten Fall, wie in dem Video, dann gehört dir die Marke und vor allem die scharfe Schusswaffe weggenommen.
Ja, das stimmt. Und wenn es vor allen Dingen so eine weirde, also jetzt pass mal auf, wenn ich in deine Wohnung reinkomme, ja, und du hast eine Wohnung, du hast so eine Lautstärke-Überschreitung, Paragraph 4, ja. Absatz 3 begangen, dann pass mal auf, wenn ich da reinkomme und dir sage, ey, Schätzelein, sag mal ein bisschen leiser, sonst kommt der Papa und der macht dir mal die Handschellen. Digga, was ist mit dir? Also wirklich, solche Fantasien wurden ja ausgelebt. Ja. Das war ja kein Kink, das war ja einfach ein gewalttätiger Übergriff.
Ja, ja.
So, das ist wirklich ganz schwierig, ganz, ganz schwierig.
Ja, du hast die Psychose dieser Leute hast du in der Beschreibung ihres Tinder-Profils schon ablesen können.
Ja, ja, absolut.
Stell dir vor, ich kriege eine Meldung wegen Ruhestörung, ich klopfe an eine Tür und ein böses Mädchen
öffnet.
Oder willst du mich eigentlich verarschen? Du hast eine scharfe Schusswaffe und Zugriff auf einen Datensatz über die Bevölkerung.
Ja, ja so. Das ist richtig unangenehm.
Wow. Ja, oder am besten fand ich den Wichser, am besten fand ich den Officer, der im Fahrstuhl stand und so auf Lucky Luke gemacht hat, aber noch nicht mal die Hand an der Knarre hatte, sondern am Pfefferspray oder am Teleskopschlagstock.
Ich fand am besten den Typen, der gesagt hat, naja, wenn das Bett nicht gut läuft, dann hole ich mir halt Chloroform.
Ja, der war auch gut,
das ist so mein Gemütsstand, das ist so, damit du weißt, wie mein Gemütsstand gestern war, und ich muss sagen, heute ist ein bisschen besser. Ich habe dir ja schon erzählt von meinem neuen Android-Handy.
Ja, mit KI.
So, ich habe neues KI-Handy, so da spiele ich die ganze Zeit mit rum. Ja?
Wir haben übrigens,
und guck, was mich.
Wir haben übrigens ersetzt. Eben herausgefunden, dass das neue Handy von Stay wirklich alles kann. Ich habe ihm ein Bild von meinem Gemächt geschickt und habe ihm gesagt, er soll mal die KI den auf Normalgröße pimpen lassen. Und es hat erstaunlich gut funktioniert.
Ja, war wirklich gut. Also muss man sagen. Der hat den auch so einen Instagram-Filter drüber gelegt und so einen Hut draufgesetzt. Und ganz am Ende sah der ein bisschen aus wie Arafat in seinen TikTok-Livestreams.
Ja, oder Didi Hallervorden. Der sah ein bisschen aus wie Heinz-Rudolf Kunze, der Angst vor Gendern hat.
Ja, ja, das war. Also, aber mir, also ich muss sagen, jetzt geht's mir sehr gut. Ja. Also jetzt geht's mir so. Immer wenn wir miteinander reden, geht's mir natürlich sehr gut.
Ey, aber ich muss sagen, ich hatte gestern auch einen richtig beschissenen Tag, der dann aber besser wurde. Und es war aus einem ähnlichen Grund. Und ich möchte das auch im Podcast aufgreifen, das Ganze. Oh, das wird. Alter.
Was denn jetzt passiert?
Also pass auf.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Ich hatte am Sonntag einen Moment, wo ich hatte eine Epiphanie. Also diesen erleuchtenden Moment. Und zwar habe ich.
Kannst du, das weiß ich, was das bedeutet. Sag mal, was das bedeutet.
So eine Erleuchtung halt, so eine Eingebung.
Eine Erleuchtung. Ja? Ein Heureka.
So ein Heureka, genau. Nur, dass ich nichts erfunden habe, sondern dass meine gesellschaftliche Analyse eine einfach
Erkenntnis.
Das nächste Level erreicht hat.
Okay.
Nee,
okay.
Mit anderen Worten, ich habe mir eingemacht. Ich habe mir eingeschissen.
Oh Gott.
Ich habe mir eingeschissen. Und das hatte was mit Hamburg zu tun. Oh Gott, pass auf.
Ah ja, Kalifat, Leute.
Genau. Ich habe also einen Demonstrationszug gesehen von zünftigen Männern, die in der ersten Reihe das Kalifat gefordert haben. Und ungefähr 50 Meter hinter denen, ich weiß nicht, hast du die Bilder dazu gesehen?
Nee, ich habe Bilder dazu gesehen, aber nichts, was ich, was mich besonders hervorgestochen ist.
Bei mir schon.
Und diese Bilder von der Demo allgemein.
Bei mir hat das hat besonderen Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich weiß nicht, ob das dir genauso geht, aber. Die Boys and Girls, die ein Kalifat fordern, die haben es ja nicht so wirklich, die sind ja ziemlich regressiv in der Birne.
Wow, oh fuck.
Die haben es ja nicht so ganz mit Frauenrechten und mit Queerrechten und so. Und ihr müsst euch vorstellen, dieser Demozug war war lautstark männlich in den ersten Reihen und so 50 Meter hinter dem Zug waren dann die Frauen.
Wurde den Frauen dann erlaubt, ja. Da
durften dann die Frauen dann auch protestieren. Die waren alle voll verschleiert und hatten dann auch ihre lustigen Schilder dabei und die Kinder waren auch in den letzten Reihen. Es war, dann habe ich mir die Reden angehört, weil ich mir gedacht habe, okay, man hat jetzt wieder viel Hetze von rechts und Manuel Ostermann hat auch wieder seine Meinung dazu abgegeben und selbst Nancy Faeser hat gesagt, die müssen abgeschoben werden, alle konsequent. Und ich dachte mir, gut, um das bewerten zu können, müsste ich mir das jetzt erstmal anschauen. Dann habe ich es mir angeschaut und dann kam bei mir so ein Gedanke hoch. Und zwar, ich bin schon hart Antifa und mir ist kein Grund eingefallen, nicht gegen diese Trottel zu protestieren. Also mir ist kein Grund für einen linken, also gegen einen linken Gegenprotest eingefallen. Ist mir nicht eingefallen. Und gleichsam hatte ich dieses Gefühl, dass ich da nichts zu sagen darf oder nichts zu sagen sollte. Und dann habe ich so ein,
echt?
Ja, und dann habe ich so ein bisschen das das Umfeld gecheckt, ne? Also sind ja auch Leute, die eher so, die jetzt nicht so eher im Internet unterwegs sind, sondern die eher so auf der Straße unterwegs sind. Und dann habe ich gefragt, so, hey, wie sieht denn das eigentlich bei euch aus? Wie ist denn da bei euch so eigentlich die Gegenprotestlaune, wenn so ein paar Trottels Kalifat fordern oder Scharia-Law und so?
Ja.
Und dann hieß es, ey, es ist ein schwieriges Thema. Und dann habe ich versucht.
Ist es das?
Ja, und dann habe ich versucht zu ergründen, warum das so ist. Und der einleuchtendste Grund für mich ist, dass man ja so eine Migrantifa-Bewegung hat. Also Leute muslimischen Glaubens, die aber auch in der sich als Antifaschisten darstellen. Und man erwartet so ein bisschen als weißer, kartoffeliger, dämlicher Deutscher, dass sich die Migrantifa mit dem patriarchal-kulturellen Problem ihrer Religion beschäftigen. Und dass da ist ja nicht nur patriarchal, ist ja theologisch patriarchal. Also ist ja, da geht's ja wirklich um einen sehr religiös verankerten, regressiven Schaden in der Birne.
Ja, absolut.
Und da
ja.
passiert nichts. Und weil sich da nicht dagegen gestellt wird, gibt es also diese weißen linken Kartoffeln, die dann Angst haben, des Rassismus bezichtigt zu werden. Die sagen nichts dagegen,
okay,
weil sie Angst haben, mit Nazis gemeinsam gegen eine Gruppe zu kämpfen. Und dann gibt's noch ganz viele andere Gründe dafür. Also ich habe ein bisschen recherchiert und geguckt, okay, warum gibt es keinen linken Gegenprotest für diesen Quatsch? Und das war alles für mich sehr einleuchtend, aber kein Grund, selber nichts zu machen oder kein Grund, da nicht zu versuchen, da dagegen zu halten. Weil, und du wirst das auch sehr verständlich finden. Du weißt ja, dass wir eher radikaleren Leute ein riesiges Problem haben mit Amerika. Hast du ja sicherlich auch so, die imperialistische Zwang. Von Amerika und Amerika als solches ist ja ein riesiges Shithole.
Ist ein dritte Weltland.
Ja. Und die islamischen Staaten haben alle primär Amerika zum Feind. Und deswegen wird die Anti-Amerika-Rhetorik so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Und ich finde das falsch, weil Amerika gilt es zu kritisieren, aber erstens nicht in dem Maße. Also das Maß der vollständigen Zerstörung aller Amerikaner spricht gegen alles, für das ich stehe. Also die Zivilbevölkerung lässt du bitte in Ruhe. So, wenn wir einen Staat oder eine Gesellschaft kritisieren, dann dürfen wir niemals die Zivilbevölkerung kritisieren oder angehen, weil die sind im besten Fall einfach nur Opfer der Indoktrinierung. Also
Geburtslotterie verloren.
Genau, die haben halt einfach in der Geburtslotterie verloren. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich gegen die Russland-Sanktionen, die die Zivilbevölkerung getroffen haben, schon immer gewesen bin von Anfang an. Also Sanktionen gegen Russland bitte, Sanktionen gegen andere Autokraten-Staaten bitte, Sanktionen gegen kriegerische Länder bitte, und zwar schnellstens, aber nicht die primär die Zivilbevölkerung treffen, weil die kann am allerwenigsten dafür. Und der zweite Grund ist, und der ist für mich sehr viel ausschlaggebender sogar, weil ich glaube, wenn man so einen Hass hat und dieser Hass einem beigebracht wird vom frühesten Kindheitsalter, dann ist auch eine etwas härtere Rhetorik gegenüber diesen Menschen durchaus verständlich. Nicht in Ordnung, aber durchaus verständlich. Und der zweite, aber sehr viel wichtiger Grund für mich ist das regressive Denken des politischen Islams. Also ich kann mich nicht für Gleichstellung aller Menschen einsetzen. Ich kann kein linkes Weltbild haben, das Gleichheit predigt. Und gleichzeitig den politischen Islam tolerieren. Das funktioniert für mich nicht, weil gerade wenn wir über Frauenrechte sprechen, wenn wir über Queerrechte sprechen, dann haben wir insane Unterschiede auch zu anderen Religionen. Und da habe ich mich auch damit beschäftigt. Weil es ist, man hört ja immer, ich weiß, hast du auch schon tausendmal gehört, so nach dem Motto, ja, wenn wir Linken was kritisieren, gerade in Richtung Religion, dann sollten wir Religionen als Ganzes kritisieren und dann als weiße Deutsche vornehmlich das Christentum in den Fokus nehmen. Hast du sowas schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur gehört, wenn ich, also ich höre öfter mal, weil ich sehr aktiv die Kirche kritisiere, also nicht Religion selber, sondern das Instrument der Kirche, also diese dieses Konstrukt, da bin ich extrem sehr laut, was das angeht. Ich höre immer nur wieder, dass mir vorgeworfen wird, dass, ja, aber gegen die Islam sagst du nichts. Und ich denke immer, Bruder, ich sag auch nichts gegen die Christen. Ich sag nur was gegen die Kirche, Bruder. Ja. Das ist so ein Denk, das höre ich mir öfter mal an. Aber so was anderes, so nee, was wir so dürfen nur diesen Glauben, da, nee, das.
Naja, ich will, nee, also ich mache ja auch einfach mal nur so Kritik an der Kirche ist ja Kritik an Religion. Das ist ja nicht voneinander zu trennen.
Es ist irgendwie. oft nicht voneinander zu trennen. Viele Leute haben da auch Probleme. Ich versuche es zu differenziert
also wie möglich zu machen. Also versuchst du eher so diesen Weg zu gehen, dass der einzelne Gläubige trotz seines Glaubens oder auch in vielen Fällen eben wegen seines Glaubens trotzdem ein sehr guter Mensch sein kann.
Absolut.
Aber die Kirche als Machtkonstrukt.
Korrekt.
Genau, okay, ist sehr guter Ansatz. Nehme ich auch, aber in vielen Fällen ist es dann doch vonnöten, konkrete Strukturen anzugreifen und zu kritisieren. Also bei den nationalfundamentalistischen Christen in Amerika zum Beispiel mache ich das. Also die guckt man sich an und sieht die besondere Gefahr dieser Bewegung. Und wo ich es bislang noch nicht gemacht habe, aus unterschiedlichsten Gründen, die ich mir selber nicht erklären konnte, ist eben der politische Islam. Und jetzt haben wir dieses hochgekochte Thema mit diesem Protest in Hamburg, dass da öffentlich ein Kalifat gefordert worden ist. Kalifat übrigens für euch, falls ihr das nicht wisst, was das bedeutet. Kalifat bedeutet, dass du den geistlichen Führer und den weltlichen Führer in einer Person vereinst.
Verbindest, ja.
Also quasi der Führer. Das ist wie als Hitler damals gesagt hat, Reichskanzler und Reichspräsident in einer Person. So in etwa ist das.
Nur halt tief religiös halt, also das ist halt dann einfach ein religiöser, autokratischer, diktatorischer Glaubensführer.
Genau. Und dann habe ich mir, habe ich Folgendes gemacht, weil, um zu differenzieren, muss man ja zumindest ein weitestgehend abgedecktes Bild haben. Und dann habe ich mir islamische Staaten angeschaut. Und dann habe ich wirklich geguckt, offen, ergebnisoffen, gibt es da irgendwelche Beispiele, wo ich sagen kann, okay, hier haben wir einen islamischen Staat.
Läuft gut.
Aber es läuft. Verstehst du?
Nee, ja, ich bin gespannt. Ergebnis offen. Was ist bei deinen Recherchen rausgekommen?
Bei meinen Recherchen ist rausgekommen, dass du ein Land hast, das derzeit stark in der Kritik steht, weil es alle möglichen Sportfestivals kauft. Ja. Hast du ja auch schon von gehört, ne?
Ja.
Also die Vereinigten Emirate, die sind ja sehr kaufkräftig unterwegs. Und da herrscht auch ein Glaubensstaat. Und man versucht sich aber aufgrund des Handelsdrucks und aufgrund guter Beziehungen, die man mit dem Westen aufrechterhalten möchte, versucht man das so ein bisschen zu liberalisieren, kann man sagen. Und tatsächlich hat der Botschafter der Vereinigten Emirate auch die Demonstration in Hamburg kritisiert. Direkt. Habe ich so gar nicht mitbekommen, aber ich habe dann geguckt, was geben die so auf Twitter von sich, ne, was sagen so die einzelnen Akteure, einfach um mir ein möglichst breites Bild zu machen. Und da kann man sagen, okay, da passiert eine Annäherung. Also wir haben zwar immer noch eine absolut regressive Gesellschaft, also Frauenrechte, Rechte für Homosexuelle, all das ist quasi nicht existent und Transmenschen existieren da gar nicht. Also die gibt es
oder werden unterdrückt, damit sie nicht existieren.
Genau, oder werden halt so weit, und das meine ich ja damit, so die werden halt so unterdrückt, dass wenn du trans bist, dann überlegst du dir 7-mal, ob du da in irgendeiner Form in Richtung Outing oder Angleichung gehst. In den meisten Fällen versuchst du da irgendwie rauszukommen. Ne? Und also du hast die gleichen regressiven gesellschaftlichen Werte, aber du hast eine Annäherung. That's about it. Das ist so ziemlich das Progressivste, was ich gefunden habe an islamischen Staaten. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo ist jetzt genau der Grund für mich, da nicht als Antifaschist gegenzustehen? Warum gibt es da keinen breiten Antifa-Protest? Warum überlassen wir den Nazis die Deutungshoheit über den Umgang mit diesen Menschen, weil um die geht es. Und ich habe folgende Gefahr ausfindig machen können. Und vielleicht teilst du das. Vielleicht auch nicht. Vielleicht teilt es einer von euch. Das sind einfach nur Gedanken, die ich jetzt rausscheiße. Wenn wir alle die Fresse halten, wenn wir Linken uns hinstellen und das ignorieren, aus Angst als Rassisten oder Islamophob geframed zu werden, dann kommen wir früher oder später, und ich glaube derzeit eher früher als später, an den Punkt, dass sämtliche Menschen, die nicht weiß sind, sofort automatisch mit diesem politischen Islam in Verbindung gebracht werden und geächtet, rassistisch diskriminiert, noch mehr als es sowieso der Fall ist, und dann schlussendlich abgeschoben werden. Und wenn Abschiebung die einzige Option ist, die präsentiert wird als Lösung, ja, dann haben wir auch verloren. Und die Linkspartei sagt nichts dazu und SPD und Grüne sind auf Abschiebekurs. Die stellen sich ja, hin und absolut, fordern öffentlich, absolut. Wir müssen prüfen, ob man die Menschen, ob man die Demo-Teilnehmer abschieben könne. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Ich persönlich halte den politischen Islam für eine sehr gefährliche Bewegung, für eine sehr gefährliche Ideologie, eine sehr regressive, menschenfeindliche Ideologie, die in meiner Welt nichts zu suchen hat. Also, ich spreche nicht von meinem Deutschland, ich spreche nicht von Deutschland, ich spreche von meiner Sicht auf Gesellschaft, meiner Wunschgesellschaft. Und da haben solche regressiven Bewegungen keine Daseinsberechtigung. Das heißt aber nicht, dass jedes Individuum, das den muslimischen Glauben hat, gleichzeitig eines dieser regressiven Kräfte ist. Also Individuumskritik ist da nicht, du kannst nicht den Gläubigen angehen, sondern du musst den Glauben angehen. Die Ideologie, die Kirche, das Konstrukt, weißt du, das musst du angehen.
Ja.
Und nicht die Einzelperson. Und was derzeit passiert ist, dass die Einzelpersonen angegangen werden. Und weil wir Linken schweigen, weil dort keiner irgendwas sagt, weil es da keine klare Abgrenzung gibt, weil es keinen Gegenprotest gibt, überlassen wir die komplette Bearbeitung des Themas den Rechten und Konservativen.
Ja, weil die sich da halt zu Hause fühlen.
Weil die sich zu Hause fühlen. Für die ist das ein mega das ist geiles
das
Mittel.
Für die ist das ja, für die ist das einfach nur, ah, hier, guck mal. Aber das ist halt so, wie du sagst, es ist sehr, es ist, also, ich sehe das auch immer, es wird auch mit der Erwartungshaltung, ich habe das ja eben gerade gesagt, es wird auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung auf Individuen zugegangen, die sich in diesem Spektrum bewegen. Ja. Jetzt, ich nenne mich jetzt einfach mal. Und dann würde gesagt, ja, wieso sagst du dazu nichts? Oder wieso machst du da nichts zu? Und ich so, ich mach doch was dazu.
Ja.
Du bist halt nur mit der Erwartungshaltung zu mir gekommen, dass linke Akteure das eben nicht tun. Und ich habe, also was das angeht, wir reden ja immer wieder über Meinungsmache. Wir haben das ja auch im Nachrichtenbereich diese Woche mit drinne gehabt. Und das sind halt einfach verstrahlte Penderos, Digga. Also da sind Leute mit der Forderung auf deutschen Straßen unterwegs.
Ja.
In einem demokratisch westlichen Land, kann man einfach so sagen, muss man nicht deutsch sagen, aber demokratisch westlich privilegiert, die fordern, dass die restriktiven Maßnahmen eines Kalifats eingeführt werden. Und das begleitet von extremistischen Vereinen, die der Verfassungsschutz als klar extremistisch einordnet und sagt, ey, das ist, die sind nicht, die also für das, was sie sich verkaufen, das sind sie nicht. Und da muss man ganz klar, da muss man ganz klar gegenstehen. Ich sehe da auch gar kein Problem. Also ich sag, wenn du in Deutschland, wenn du in Frankreich, wenn du in Belgien, wenn du in Dänemark, wenn du in fucking Niederlanden einen Kalifat forderst, Digga, dann bist du ein verstrahlter Trottel.
Übrigens auch, so, wenn du das in Iran machst oder wenn du das im Irak machst oder
also
Afghanistan.
Aber viel absurder wird's nicht, weißt du? Also viel absurder in dieser Reihenfolge wird's halt nicht. Deswegen muss man da einfach sagen, also ich sehe da persönlich kein Problem. Aber ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Ich sehe aber auch keinen Akteur, ich habe jetzt aber auch nicht so intensiv geschaut wie du, muss man dazu sagen. Also ich kann mich jetzt nur auf das berufen, was du jetzt hier beigetragen hast, weil ich habe es einfach nicht, ich habe nicht nachgeschaut, könnte man sagen. Und da kann ich jetzt sagen, ich glaube dir, wenn du sagst, dass es linke Akteure nicht gibt, die in diesem Bereich heftige Kritik äußern oder sich zumindest dazu positionieren.
Ich habe es ja bei mir selber gemerkt.
Ja.
Also ich hatte ja diesen Moment, wo ich dann gestern da stand und gedacht habe, ich muss jetzt den Stream anschalten und muss mir das von der Seele reden. Obwohl ich das nicht möchte. Einfach nur, um mich von diesen repressiven Gedanken auch zu befreien, um mich da loszureden. Weil das ist ein Problem, wenn man sich den Rattenschwanz der ganzen Geschichte anschaut. Dann hängt da eine ganze Menge mehr dran. Ich zum Beispiel Entschuldigung, ich wollte mich eigentlich muten, aber meine,
ja, ist gut.
Meine Software ist noch nicht gestartet. Ich habe den Mute-Knopf gedrückt.
Ich zum Beispiel. Ist gut. Aber es ist authentisch. So ist es. Alles gut, da muss man auch mal, man muss auch mal husten. Oh, man muss sich auch mal räuspern.
Ich habe den Mute-Knopf gedrückt, aber es ging nicht und das hat mich dann noch mehr schockiert. Ja. Also, ich zum Beispiel glaube, dass wenn wir uns den Nahostkonflikt anschauen, dass wir Israel als Linke nur dann aufrichtig, differenziert kritisieren können, wenn wir im gleichen Atemzug die sich gegenseitig ermächtigen politischen islamistischen Kräfte kritisieren. Weil die geben sich ja gegenseitig eine Daseinsberechtigung. Also der Netanyahu könnte ja nicht so gegen die Zivilbevölkerung in Palästina vorgehen, wenn er nicht die Rechtfertigung der drohenden Gefahr des politischen Islams hätte. Also ja. Er kann sich ja relativ einfach hinstellen und sagen, ey, guck mal, es gibt fucking Länder, die haben eine Uhr, die runterläuft und die Kommunikation ist, wenn die Uhr runtergelaufen ist, dann fliegen Atombomben auf Israel.
Ja.
Und dann haben wir in den radikal politisch-islamistischen Ländern einen Antisemitismus, der mittlerweile auch von den gleichen, also den gleichen Glaubensträgern, den Leuten, die gleiche Ideologie teilen, auf deutschen Straßen vollzogen wird. Dann haben wir in Teilen, nicht überall, nicht immer und auch nicht in dem Maße, wie es medial gesagt wird, aber das Problem existiert dennoch, es ist da. Wir haben linke, weltoffene Menschen, die mit diesen politisch islamisierten Radikalen gemeinsam für Gaza protestieren, auf deutschen Straßen. Und damit machen wir uns als gesamte Bewegung unglaubwürdig und in meinen Augen verstoßen wir dagegen die eigene Wertevermittlung. Weil der politische Islam nicht mit unseren Werten oder mit meinen Werten in Verbindung gebracht werden kann. In keiner Weise. Nicht mal im Ansatz. Und da müssen wir uns die Gesellschaft in Deutschland und in anderen westlichen Ländern anschauen und sehen, was da eigentlich für ein riesiges Problem herrscht. Wir müssen uns anschauen, dass junge Männer aufgrund von rassistischer Diskriminierung keinen Anschluss finden in Deutschland. Inklusion ist ein Fremdwort. So, wir haben gesellschaftliche Ausgrenzung, wir haben rassistische Stigmatisierung und wir haben keine Anschlussfähigkeit an die weiße Bevölkerung für diese Menschen. Und die einzige Anschlussfähigkeit, die sie finden, ist bei irgendwelchen radikal-islamistischen Idioten, die übers Internet, weitestgehend TikTok, ihnen was vom Islam erzählen und vom Heiligen Krieg. Und da werden sie aufgenommen, da werden sie inkludiert, da kriegen sie ihre Daseinsberechtigung in der Gesellschaft. Und deswegen ist die Anschlussfähigkeit da sehr viel einfacher als eine deutsche Normgesellschaft, ne, wenn man sie so nennen möchte, oder eine westliche oder offene oder progressive Normgesellschaft. Und ich denke, um das Problem zu lösen, dürfen wir erstens nicht den Rechten die einzige Lösung überlassen, weil die bedeutet Abschiebung. Das bedeutet, dass wir irgendwann bewaffnete Polizisten auf der Straße haben, die Menschen festnehmen, weil sie nicht weiß sind, weil man die Befürchtung hat, dass sie dem politischen Islam angehören könnten und weil man das als Rechtfertigung nutzt. Und zweitens, weil die Ermächtigung, die Emanzipierung dieser Menschen ja in Deutschland möglich ist, in einem Land wie Deutschland. Wir können diesen Menschen ja durch eine weltoffene, inkludierende Einstellung der Zivilbevölkerung einen Weg geben von diesem Opium, dass ich Glaube, Religion, Kirche nennt, wegzukommen. Wir können ja dafür sorgen, dass all diese Menschen sich emanzipieren können. Und das muss ja unser Ziel sein. Das Verbot wird nichts bringen. Du kannst Kirche nicht verbieten. Dafür ist sie zu mächtig. Du musst Menschen durch Aufklärung emanzipieren.
Genau, und ihnen sagen, dass sie da beispielsweise austreten sollen, weil sie da so oder so, sie brauchen ja keine Kirchensteuer oder so bezahlen, sie bezahlen das ja durch die allgemeine Steuer schon so, weil es so heftig verwoben ist, ne, in einem säkulären Staat. Ja. Also, um da mal wieder reinzugehen. Aber ja, also ja. Mhm.
Ja, das war mein.
Ich habe mir da gar, also natürlich das, was du sagst, liegt vor einem wie ein kleiner stinkender Haufen Kot. Ne? Also das riecht und ich bin entweder dem schon so lange ausgesetzt, dass ich nicht mehr wahrgenommen habe, weil man im gleichen Zimmer ist, oder man macht sich darüber keine Platte, weil der eigene Umgang damit ein anderer ist. Ne? Und ich muss sagen, ich kann jetzt nur wirklich davon sprechen, wie ich damit umgehe. Diese Demonstration zum Kalifat und diese Sachen, der Umgang dafür, das war eine extrem, also ich sehe das extrem kritisch natürlich. Ja. Ich mache das auch gar nicht so ich will das auch gar nicht so kompliziert machen. Ich habe immer den, also das ist jetzt keine Kritik oder so, aber ich bin einfach, entweder bin ich dumm, nicht schlau genug, oder ich schaffe diese ganzen Fachbegriffe nicht.
Ja.
Aber für mich ist es relativ einfach. Digga, du forderst einfach in einer Demokratie, deren Privileg du genießt, nicht die Einführung eines stark regressiven Religionsstaates. Bist du besoffen, du dumme Sau?
Ja.
So, das ist meine einfache Antwort auf diese Forderung und auf diese Demonstration. Einfacher wird's nicht.
Aber mit dem Wissen, mit dem Gedanken müssen wir alle arbeiten, weil das ist die Gesellschaft. Dieser Stand ist die Gesellschaft. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, weil jetzt wird's richtig interessant. Du sagst, du hast das nicht wahrgenommen. Soll ich dir sagen, dass du es sehr wohl wahrgenommen hast, dass du es sehr wohl weißt? Mhm. Aber dass du dir wahrscheinlich da genauso wie viele andere Linke einfach nie Gedanken drüber gemacht hast?
Vielleicht bedeutet das auch keine Gedanken drüber machen.
Aber
ich hatte jetzt nicht für mich den Eindruck, dass ich besonders.
Ich stell dir zwei Fragen
und
die sind völlig wertungsneutral. Ich möchte das nicht werten. Ich möchte nur, dass wir drüber nachdenken. Hast du jemals in Deutschland einen großen, lauten, antifaschistischen Protest gegen politisch regressive islamistische Kräfte beobachtet?
Nee, noch nie.
Gut, ich auch noch nicht. Egal, ob die grauen Wölfe aufmarschieren, egal, ob irgendwo ein Kalifat gefordert wird, egal, ob Hamas abgefeiert wird, ich persönlich keine Kritik an euch Linke da draußen. Ich bin einer von euch. Ich versuche hier zu analysieren und zu gucken, ob wir gemeinsam eine Lösung finden. Ich habe noch keinen breiten, großen antifaschistischen Protest dagegen gesehen.
Ja.
Jetzt die zweite Frage. Stimmt. Hast du einen breiten antifaschistischen Protest beobachten können, wenn irgendeine Idiotin auf einer Universität einen Vortrag über die Anzahl der Geschlechter halten möchte?
Ja.
Und jetzt fragen wir uns als Linke, warum wir den Bezug zur Gesellschaft verlieren.
Der Fisch.
Das ist die Follow-up-Frage, die wir uns stellen müssen.
Ja.
Und dann
nochmal die Follow-up-Frage bitte. Musste wieder lachen wegen dem Fischen.
Die Follow-up-Frage ist:
Die Fische.
Wundern wir uns, dass wir, wenn das unser Weg ist, wundern wir uns, dass wir den Anschluss an die Gesellschaft verlieren, dass unsere linke Wertevermittlung auf einem All-Time-Low ist, dass kein Schwanz was von der Linkspartei hören möchte, dass kein Schwanz was von linker Politik hören möchte, wenn die politikverdrossene, uninformierte Gesellschaft, vom System gepeitscht, wenn die dasteht und ihre Wahrnehmung von uns als Bewegung ist, wenn da ein Kalifat gefordert wird, wenn da Frauen unterdrückt werden, wenn da Homosexuelle getötet werden, halten wir die Fresse, aber wehe, du stellst dich hin und sagst, es gibt nur zwei Geschlechter.
Ja, genau. Ja, das ist ein annehmbarer Kritikpunkt. Und da muss man aber auch einfach sagen, das bestimmt jeder individuell in seinem Umgang, wenn er in dem Spektrum unterwegs ist. Und ich für meinen Teil und du für deinen vielleicht, jeder individuell, kann da ja schon eine Änderung vollziehen, indem er einfach das Thema behandelt oder sich damit auseinandersetzt. Und ich kann ja diese Fremdbestimmung oder dieses auf politische Sachen in gewissen Teilen immer nachvollziehen. Aber ich finde die Linke, also die Partei Die Linke hat viele Probleme im Zusammenhang allgemein mit Außenpolitik. Sehr, sehr schwierige Partei einfach allgemein. Aber ich für meinen Teil habe es halt behandelt. Ich weiß, dass ich es behandelt habe. Ich weiß, wie ich dazu stehe. Ich traue mich das auch zu sagen. Ich habe da keine Angst oder denke nicht, dass ich... Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meinem Branding oder an der Art und Weise, wie ich sowohl in der, also auch schon, und das weißt du ja auch sehr gut, in der, wenn man sie so nennen kann, linken Szene, ich will da jetzt niemanden in Schubladen stecken, aber auch schon angeeckt bin und durch zumindest nicht so ganz saubere Aussagen halt auch schon so meine ein oder anderen Kämpfe ausgetragen habe. Das Ding ist, mir ist das Latte. So, mir ist es halt einfach Latte, weil ich mich auch nicht mit diesem Stereotyp identifiziere. Auch wenn es immer wieder an mich angelegt wird, muss ich mich ja damit nicht identifizieren. Und ich habe auch kein Problem, wenn es an mich angelegt wird.
Ja.
Ich merke nur, dass dann die Erwartungshaltung immer mal eine gewisse ist. Aber
hat auch was mit der Attraktivität dieser Zugehörigkeit und Identität zu tun. Also ich habe immer das Gefühl, dass ganz, ganz viele Menschen, inklusive mir, und wahrscheinlich wird das dir auch so gehen, das hat jetzt nichts mit Angst zu tun. Also das hat nichts damit zu tun, dass man Angst davor hat oder so, sondern eher so ein bisschen, ich habe da keinen Bock drauf.
So eine Zurückhaltung.
Ja, man hat da keinen Bock drauf, weil wenn man das zum Teil seiner Identität macht, was ich definitiv tue, dann wird man von anderen mit so einem unfassbaren Perfektionszwang bemessen. Also dann fühlt man sich selbst so unter Druck gesetzt, alles irgendwie erstmal weitestgehend unreflektiert umzusetzen. Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken oder nicht sofort mitmachst, bist du selbst Zielscheibe, weil du eine Einfache bist. Und das ist sehr exkludierend. Obwohl wir als Linke ja eigentlich inkludierend sein sollten. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto ersichtlicher wird das, weil wenn jemand wie du Teil von irgendwelchen Angriffswellen wird oder Kritikwellen oder so, dann ist das an Absurdität nicht zu übertreffen. Das ist kompletter Quatsch. Und als ich das mit Marie-Louise Vollbrecht und dem Protest dagegen gesagt habe, dann wollte ich damit auch nicht sagen, dass der Protest gegen Marie-Louise Vollbrecht nicht vonnöten sei oder dass der ungerechtfertigt sei oder so. Mir geht es da um das breite Bild, das abgegeben wird für die Gesellschaft. Weil die
vielleicht auch eine gewisse, also ich glaube, was man da auch sagen kann, vielleicht auch eine gewisse Priorisierung.
Ja. Und ich glaube, dass einfach derzeit dieser identitäre Teil, dieser sehr individuelle Teil, der Teil der unbedingten liberalen Selbstbestimmung des Einzelnen, sehr in den Vordergrund gerückt wird, weil es ein Thema ist, wo du dir weitestgehend wenig Feinde mitmachen kannst. Und auf der anderen Seite bieten wir damit aber eine perfekte Angriffsfläche, um diesen Kulturkampf, der ja wenig inhaltlich ist, von Rechten führen zu lassen. Weil das ist ja das, was passiert. So, die stellen sich hin und sagen, am 1. August werde ich jetzt schön zum Bürgeramt gehen und werde mir den Eintrag Frau geben lassen. Was wollt ihr machen eigentlich? Ich denke mir so, ja, mach es doch. Ist doch kein Thema, über das ich mich jetzt aufregen müsste oder was überhaupt irgendwie angesprochen werden sollte. Ja, mach es doch einfach. Genauso wie mit diesem Gender-Quatsch, Junge. Entweder mach es oder lasse es. Ist doch in Ordnung. Aber halt doch bitte dein Maul darüber. So, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, dass wir zweimal die Woche einen öffentlich-rechtlichen Beitrag haben übers Gendern. So, als ob das irgendein Thema wäre. Als ob das irgendein verficktes Thema wäre. Ich habe einen Mixtalk gesehen. Nicht komplett.
Schon wieder,
ja. Nicht komplett. Ich hab nur eine kleine Passage davon gesehen, weil die Aussage darin so witzig sein sollte, dass Alicia Joe in diesem Mixtalk gesagt hat, dass sie Angst hat vom Gendern.
Es ist halt, also was ist los mit euch? Was das angeht, stimme ich dir vollkommen zu. Bitte, bitte, direktes Outcalling, bitte, bitte, wer auch immer den ARD-Twitch-Channel betreibt, hört
auf.
Bitte endlich auf, übers Gendern zu sprechen. Bitte, bitte hört auf. Ich weiß, da kann man. Also es wird sicherlich noch irgendeine Kuh geben, die da noch nicht durch Dorfs getrieben wurde, ja. Mit irgendwem wird man noch nicht gesprochen haben. Aber bitte hört endlich auf, übers Gendern zu reden. Alter Schwede. Meine Güte, ey, wirklich. Also, oh Gott, wenn da so Kommentare, also der letzte ist ja gar nicht so lange her. Das ist 2-3 Wochen her.
Nee, noch nicht mal. Eine Woche. Noch nicht mal eine Woche. Ja, letzte Woche war also, der letzte große ARD-Mixtalk übers Gendern.
Oh, Gottes Willen, wirklich, hört doch endlich auf. Und wenn dann so Aussagen rausprovoziert werden, die heißen, ja, ich habe Angst vorm Gendern, dann denkst du, Alter, ihr seid doch wirklich.
Ja, ihr spinnt einfach, die spinnen alle komplett
gänzlich. Vollkommene Spinner. Und weißt du, was man uns dann generell vorwirft, dass wir realitätsferne Diskussionen führen mit Problemen, die keine Probleme sind, Digga. Und wir sitzen hier und ey, hört doch endlich auf,
Alter. Ja,
und
da geht's um ganz, ganz viele andere Dinge, so. Das enorme, ich bekomme es ja immer mit, weil ich habe viele, viele Zuschauende von mir sind queer und ich bekomme immer wieder mit, wie eigentlich so die Stimmung auch unter queeren Menschen in der Gesellschaft ist, dass die im besten Fall einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Und das ist eine sehr nachvollziehbare Positionierung. Die wollen sichtbar sein, weil ihnen Menschenrechte fehlen. Ihnen fehlen grundsätzlich Rechte, um selbstbestimmt so leben zu können wie du und ich. Aber die wollen nicht Zielscheibe für diesen dreckigen politischen Kampf sein. Weil, und das kann ich auch nachvollziehen, weil dieser identitäre Kulturkampf einer ist, der nicht gewonnen werden kann, sondern der nur verloren werden kann. Und auch nicht wir verlieren. Wir weißen, heteronormativen Typen, wir verlieren da fucking gar nichts. Das sind die Betroffenen, die drunter leiden. Und die leiden im großen Maße. Und deswegen sollten wir vielleicht anfangen, oder ich habe mir vorgenommen, damit anzufangen, diesen ganzen Kulturkampf gar nicht mehr zu bedienen. Wenn irgendwelche Wichser versuchen, mit der Scheiße zu provozieren und rauskommen und sagen, ach übrigens, da kamen die Grünen, die haben ja jetzt Plakatierkampagnen, die durften ja jetzt gestartet werden für die Europawahl, ne? Und dann haben die Grünen, also die Partei Die Grüne, hat darüber berichtet, dass Plakatierer der Grünen angegriffen worden sind, direkt am ersten Tag. Also die konnten keine Plakate für die Grünen aufhängen, weil sie angegriffen worden sind. Das ist, soweit ist der Wut auf die Grünen.
Ja, nicht nur die Grünen, die Linken und Volt auch.
Genau, Volt, Linken, die wurden alle angegriffen. Komischerweise wurde die DKP und die MLPD wurde nicht angegriffen, ne? Und also muss man dann auch nicht nachvollziehen können, aber ist ja auch egal. Jedenfalls haben die das getweetet und haben in diesem Tweet gegendert. Und dann haben sie nicht gesagt, die Plakatierenden oder die PlakatiererInnen, sondern die hatten einen Typo drin. Die hatten Plakatieren, Sternchen, Innen. Und anstatt darüber zu sprechen, dass da Menschen angegriffen worden sind, weil sie Wahlplakate aufgehangen haben, regen sich alle darüber auf, dass da dieser Tippfehler gemacht worden ist. Was soll denn das schon wieder heißen? Was heißt denn, kann mir jemand diesen Gender-Wahnsinn entschlüsseln?
Aber das ist Social Media. Also es tut mir leid.
Das ist auch auf Welt passiert und das ist auch bei Springer.
Ja, aber Welt, come on! Das ist doch genau der gleiche Scheiß, ob du nun auf Twitter eine Nachricht liest oder in der Welt. Also come on. Also da bedienst du halt einfach, ich würde das gar nicht, also es ist so komisch, das zu hören. Aber es ist so komisch, meine eigene Lebensrealität dazu zu sehen. Bruder, für mich ist das so normal. Es gibt Leute, die gendern bewusst, Leute, die verpeilen das, Leute, die machen es nicht. Und das ist alles ein riesiger Mischhaufen und keiner regt sich über den anderen auf. Alle machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Manche verändern ihre eigene Sprache dadurch. Mir passiert es, dass ich es manchmal mache. Manchmal verpeile ich es, manchmal mache ich es personenneutral in der Aussprache schon. Ja. Und das ist alles so normal und so schön. Ne? Ja. Ich nehme das gar nicht mehr so wahr. Und immer wenn ich das höre, denke ich mir, oh, ihr dämlichen, zurückgebliebenen Primaten, was ist denn los bei euch? Ja. Was ist denn los? Also wie kann man sich denn immer noch, und das begleitet ja auch ich nenne das jetzt einfach mal diese Pseudo-Aufklär-Talks, die man dazu noch hat, ja?
Ja, ja.
In 2024 lass uns da noch mal die Leute ein bisschen an die Hand nehmen. Digga, die Kuh ist tot, sie ist im Dorf mehrmals rumgetrieben worden und ist an Erschöpfung gestorben. Ist doch gut jetzt, ist gut, hört auf.
Ja.
Das regt mich einfach auf, weil so viel Platz für Diskussionen, beispielsweise Diskussionen, die im ARD-Talk tatsächlich geführt werden können. Wie beispielsweise, gibt's im linken politischen Spektrum ein paar Probleme, dass die Kalifat-Demonstration nicht offen genug kritisiert wird und was können wir damit machen?
Dass sich keiner traut, radikale Islamisten als Rechtsextremisten zu bezeichnen.
Ja, was ist das Problem? Lass uns da doch drüber reden. Lass da doch einen Talk machen. Lass da doch mal
ein paar Meinungen zu sagen. Aber die Strategie dahinter ist ja klar und lösen können wir sie nur selber. Und ich kann dir auch sagen, was die Strategie dahinter ist. Also warum Söder und andere Reaktionäre das immer wieder zum Thema machen wollen. Wir haben einen, ich habe gestern die Frage gestellt und ich habe sie mir auch selber gestellt, bin zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen, außer dass die Anzahl sehr gering sein muss. Wie viele Menschen haben wirklich ein gefestigtes politisches Weltbild? Und wie viele Menschen sind eher so ein bisschen uninformiert und verdrossen und gehen so mit dem Flow? Und ich glaube, dass der überwältigende Anteil der Gesellschaft eher so ein bisschen mit dem Flow geht. Immer so ein bisschen.
Absolut. Ne? So, wir reden hier von 90%.
Würde ich auch sagen. Und das ist traurig. Aber das hilft mir dabei zu verstehen, warum die reaktiven und regressiven Leute, warum die versuchen, diesen identitären Kampf so in den Vordergrund zu stellen, weil es das Bild vermitteln soll, dass wir Linken keine anderen Themen haben. Also, und wir sind da die letzten 2 Jahre voll drauf angesprungen, weil wir nur noch darüber sprechen, wie jemand transfeindlich ist. Wir sprechen nur noch über internalisierte Queerfeindlichkeit, über internalisierten Sexismus diesen doch sehr nischigen Teil der Gesellschaft, der aber so massiv in den Vordergrund gerückt wird in unserer Kommunikation, dass die Leute in der Gesellschaft das Gefühl haben, dass die Themen der breiten Masse gar nicht mehr behandelt werden. Und das soll nicht heißen, ey, wir kümmern uns nicht mehr um Selbstbestimmung oder wir kümmern uns nicht mehr um Queerrechte oder so. Ganz und gar nicht. Ich glaube nur, dass Queerrechte etwas ist, das selbstverständlich sein sollte. Und dass wir da mit einer gewissen arroganten Selbstverständlichkeit umgehen sollten. So, Leute gendern, ja, ist halt so. Lasst ihr doch gendern. Wenn ihr nicht gendern wollt, it's your problem. So, wir brauchen ein Selbstbestimmungsgesetz. Hier ist es. Das ist immer noch nicht perfekt, aber hier ist es. Wenn es irgendwelche Trottel gibt, die jetzt dahin laufen wollen und sich für ein Jahr den Eintrag Frau geben lassen möchten, viel Erfolg dabei. So, mache es.
Genau, die sind ja in der Zielgruppe unterwegs, wo sie deswegen dann von den eigenen Leuten diskriminiert werden. Also, let's go.
Genau, let's go. Macht doch, was ihr wollt. So, macht doch einfach alles, was ihr wollt. Und wir kümmern uns jetzt erstmal in der primären Kommunikation um die tatsächlich wichtigen Themen. Und da radikalisiert sich ja die Wirtschaft derzeit in einer Art und Weise, dass es mir fast hochkommt. Diesen Lindner-Talk über Überstunden, hast du den mitbekommen?
wo er mit den, warte mal, saß er da mit den Ökonomen zusammen?
Ja.
Ich weiß nicht, bei wem das war. Ich weiß nicht, ob das der Überstunden-Talk war, aber ich habe zuletzt erst einen Talk gesehen, der war auch nicht gut. Der war wirklich, eieiei.
Naja, du musst dir überlegen, dass wir im letzten Jahr hatten wir über 70 Millionen Überstunden, unbezahlt, die geleistet worden sind. Nicht bezahlte Überstunden, sondern unbezahlte Überstunden. Über 70 Millionen. Und Christian Lindner ist jemand, der Meinung ist, dass Überstunden wieder attraktiv gemacht werden müssen. Die Leute müssen wieder unbezahlte Überstunden freiwillig machen, weil es den Betrieb nach vorne bringt.
Oder weil es Steuersenkungen diesbezüglich gibt, obwohl man das ja eh nicht ausbezahlt bekommt, genau, sondern nur abbaut. The fuck?
Genau. Oder weil die abgebauten Überstunden, die sind ja auch nicht Teil dieser Statistik, sind ja auch nicht Teil dieser 70 Millionen Unbezahlten. Diese 70 Millionen Unbezahlten, das sind ja wirklich einfach Stunden, die du mehr gearbeitet hast, die einfach verpufft sind. So,
ja, genau.
Und das möchte Christian Lindner. Christian Lindner möchte, dass genau diese Überstunden zur Norm werden. Und die sind ja schon lange Norm. Und wir müssen uns dagegen stellen. Wir müssen hinstellen, wir müssen jetzt gucken, wie schaffen wir es, die Macht, die Autorität über den Arbeitssektor zu gewinnen. Wie schaffen wir das? Und die Antwort ist relativ einfach. Tretet Gewerkschaften bei. Dieser spontane Aufschrei, diese spontanen Protestaktionen, auch der letzten 50 Jahre, die sind nicht zielführend. So, schauen wir uns den Protest gegen rechts an. Der war groß, der war laut, der war spontan, der war ungeordnet, aber der hat keine Erfolge gezeigt. Warum? Naja, spontane Proteste haben nie Ziele. Spontane Proteste sind immer ein Ausdruck von Unzufriedenheit und von Unmut, in vielen Fällen von Wut, und das ist auch alles geil. Aber niemand hat diese Proteste genommen, um damit tatsächlich was zu machen. Niemand hat diese Gefühle in der Bevölkerung ausgenutzt und verwandelt, weil wir keine Themen haben, die dahingehend irgendwie in den Vordergrund gerückt werden könnten. So, Gewerkschaften sind kastrierte Vereinigungen, die dringlichst wieder demokratisiert gehören, in meinen Augen. So, alleine die Tatsache, dass wir in vielen Teilen, ich habe eine Umfrage gelesen, warum Menschen nicht Teil von Gewerkschaften sind. Weißt du, was eine der führenden Antworten ist?
Nee.
Naja, weil die Gewerkschaftsführer alle siebenstellig im Jahr verdienen. Die haben nicht das Gefühl, repräsentiert zu werden als Proletarier. Die sitzen da und sagen, nee, also warum soll ich denn in eine Gewerkschaft, wo der Gewerkschaftsvorsitzende im Vorstand sitzt?
Verstehe, ja.
Ja. Und das ist ja ein sehr nachvollziehbares Gefühl. So, du hast ja eigentlich die Gewerkschaft, die so als Bindeglied, so als Vermittler zwischen Herrschenden und Angestellten dienen soll. Und wenn du jetzt aber in der Gewerkschaft in den Vorsitzenden Leute hast, die ebenfalls über dich entscheiden, ja, ist ein bisschen wack, ne, das Ganze. Und da müssen wir hin. Wir müssen wieder hin zum Arbeiter. Wir müssen wieder hin zu den Problemen aller, um attraktiv zu werden für unsere progressiven Werte.
Also ich stimme dir dazu. Ich denke, dass es andere Möglichkeiten gibt, da noch Forderungen zu stellen, die in die gleiche Richtung gehen, wie beispielsweise Mindestlohnerhöhung.
Ja, Mindestlohn, auch ein sehr gutes Thema. Ein EU-Recht hat jetzt letztens erst festgestellt, dass es illegal ist, wenn der Mindestlohn oder der Lohn in einem Land nicht niedriger ist als 60% des medialen Einkommens. Und das wären in Deutschland 14 Euro. Also wie viel sind eure 12 Euro wert?
12,41 Euro.
12,41 Euro.
Mindestlohn sollte 14 bzw. 15 Euro sein und das würde schon eine Menge Probleme lösen. Und es würde eine Menge Arbeitgeber aufregen, aber am Ende des Tages ist das eine zeitgemäße Entwicklung. Es gibt jetzt auch schon erste Forderungen, die ich dazu gelesen habe wieder, Mindestlohnerhöhung, das wird ewig dauern. Also das nächste Mal der Mindestlohn erhöht wird, das wird easy 5 Jahre dauern, wenn überhaupt. Aber ich finde die Bewegung dazu interessant und auch nachvollziehbar. Mindestlohnerhöhung ist eine gute Sache.
Ja, voll.
Da profitieren Leute von, die im Kern denken, dass das was Negatives für sie ist. Genau, also das trifft wirklich eine Schicht, die es gebrauchen kann.
Ja. Und dann geht's auch einfach um allgemeine Aufklärung. Also die Aufklärung, was eigentlich eine Lohnerhöhung ist und dass die allermeisten Lohnerhöhungen, die man bekommt in Deutschland, eigentlich keine Lohnerhöhungen sind. Ne, Stichwort Inflationsrate.
Genau, dass es nur ein Ausgleich ist, ja.
Ne, wenn wir eine Inflationsrate von 10% haben, also alles im Schnitt 10% teurer wird und mein Lohn um 7% steigt, dann ist das eigentlich eine Lohnkürzung und keine Lohnerhöhung. Und das muss verstanden werden. Darüber muss aufgeklärt werden. Und deswegen brauchen wir, und deswegen halte ich auch so viel von Meinungsmache. Und ich kann das echt immer nur wieder betonen. Deswegen halte ich viel von Nachrichten lesen, von Stimmungen aufgreifen, dass man mal wieder mitbekommt, was da draußen eigentlich Thema ist. Und dass wir dann anfangen, breitflächig mit linken Werten darüber aufzuklären, was getan werden kann und was dann auch getan werden muss. Müssen die Leute wieder für uns gewinnen, für linke Werte gewinnen.
Genau. Das sind auch geile Werte. Es sind Werte wie Mindestlohnerhöhung. Es sind Werte wie Vermögen, Erbschaftssteuer einführen oder wieder einführen und erhöhen und in diesem Fall einen Finanztransaktionssteuer darüber nachdenken, schlaue Sachen umsetzen. Es sind Werte wie auch darüber nachdenken, die Schuldenbremse zu reformieren. Auch das ist mittlerweile links. Man hätte es gedacht, all diese Sachen zusammenkommend, das sind coole und soziale Ideen, von denen sehr viele Leute profitieren. Und weißt du, was dazu kommt? Wenn das eine richtig geil funktioniert, dann lass uns doch die Einkommensteuer reduzieren. Lass uns doch darüber nachdenken, mehr Netto vom Brutto zu haben bei Leuten, die arbeiten. Also Leute, die wirklich für ihr Geld arbeiten. Ja. Und nicht Leute, die ein Vermögen haben und da irgendwie durch Renditen und Finanzspielchen halt besonders
viel. Und da zählst auch du dazu, Montana Black, übrigens. Also auch für dich würde das. Also wenn
alles.
Wenn so ein Monte oder so ein Mickey oder so, selbst wenn ihr Millionen im Jahr verdient, selbst wenn ihr eure 2, 3, 4 Millionen Euro verdient, ihr erarbeitet euch diese 3, 4 Millionen.
Und genau, da wird gearbeitet für.
Niemand will euch an die Tasche. Linke wollen euch nicht an die Tasche. So, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Und die Menschenrechte des Individuums, also die Einzelrechte von Frauen, von queeren Menschen, die dürfen dabei natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Aber das passiert ja auch nicht. Wenn wir die Arbeitswelt demokratisieren, wenn wir die Gesellschaft für linke Werte sensibilisieren, dann kommen ja all diese Freiheiten des Einzelnen in meinen Augen automatisch mit. Weil das, was dieser Kulturkampf und warum der so attraktiv ist, ist ja nicht, weil der Großteil der Bevölkerung irgendwas gegen Homosexuelle hätte oder gegen Frauen oder so. Die fühlen sich einfach nur in ihrer eigenen Lebensrealität ungehört. Die haben das Gefühl, dass sich um ihre Probleme nicht gekümmert wird, dass die Rentner im Stich gelassen werden, dass die Leute im Niedriglohnsektor im Stich gelassen werden, dass die Leute allgemein in Anstellung im Stich gelassen werden und dass man sich lieber darum kümmert, dass gegendert wird. Und das ist aber nicht so. Gendern hat keinen großen Stellenwert für irgendeinen Linken da draußen. Selbst für jemanden wie mich, der gendert, mir ist das scheißegal. Ich gender, weil ich das für eine gute Sache halte. Und weil ich glaube, dass eine geschlechtsneutrale Sprache die Zukunft ist. Aber ich glaube gleichzeitig, dass das ein Generationenproblem ist. Und dass wir in 3, 4, 5 Generationen, wenn es dann noch ein bewohnbares Deutschland gibt, dass wir da ohnehin alle geschlechtsneutral sind und mit Geschlecht völlig anders umgehen. Der Zeit, gibt es allerdings Themen, die behandelt werden müssen und in den Vordergrund gestellt werden sollten, die priorisiert werden sollten in der Kommunikation, die die breite Masse betrifft. Damit diese breite Masse sich dann gemeinsam mit uns für andere linke Kernwerte einsetzt. Das verlieren wir. Und das verliert die Linke auch auf einer politischen Ebene. Und das ist gefährlich. Und deswegen hatte ich Bauchschmerzen gestern. Weil ich wieder einmal dieses Gefühl hatte, dass Gefühle in der Bevölkerung hochkochen und wir die nicht bedienen.
Ja, verstehe ich. Ich bin, wir haben so oft darüber geredet. Ich finde das auch ein positiver Vibe, wenn wir, das sind sehr hoffnungsvolle Sachen so. Das ist ja auch voll. Noch nicht, der Drops ist ja nicht gelutscht. Ich bin da sehr hoffnungsvoll. Ich bin da sehr positiv gestimmt. Ich denke, dass das gute Themen sind, hinter denen man stehen kann. Und ich glaube, dass das im Kern auch alle geil finden. Also glaub, felsenfest davon überzeugt. Ich glaube, dass es im Kern alle geil finden.
Ja, klar. Freiheiten des Einzelnen sind ja immer, wenn es dir selber gut geht, ist es ja erstrebenswert. Das Problem ist, dass es den Leuten selbst nicht gut geht. Und dass sie das Gefühl haben, dass es ihnen nicht gut geht, weil sich lieber um andere gekümmert wird. Und dieses Gefühl muss aus der Bevölkerung rausgenommen werden, weil das ist ja weiter von der Realität entfernt, als es sein könnte. Und das ist auch dieser dämliche interne Kampf zwischen Niedriglohnsektor und Bürgergeldempfängern. Also diese ganzen Nebelkerzen, die geworfen werden. Ausländer gegen Arbeitende. Ausländer
gegen Arbeitslose.
Arbeitslose oder gegen Ausländer.
Ja, das ist
Niedriglohn gegen Ausländer. Niedriglohn gegen Arbeitslose. Wird hier überall gemacht und oben lachen sie sich ins Fäustchen, weil es genau das ist, was passieren soll.
Ja.
Niemand soll nach oben gucken. Immer nur auf gleicher Ebene kämpfen.
Ja. True. Hast du noch was denn? Also ich finde, das ist ein Thema, das ist ein Abschlussthema.
Heute war es ein sehr guter Podcast. Heute war wirklich, also heute haben wir uns den Titel als Nummer 1 Podcast in Deutschland definitiv verdient.
Und das ist auch der Folgenname, Nummer 1 Podcast in Deutschland.
Ja.
Anders lässt es sich gar nicht sagen. Ich danke dir, Karl, für deine Zeit.
Ich danke
für
dir.
Das und für die eingebrachten Informationen und Meinungen, Positionen. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine unterhaltsame Podcast-Folge. Wir hoffen, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Wenn es die kleinsten Kleinigkeiten sind, die ihr noch nicht gehört habt, dann sehr, sehr gut.
Weißt du, was
und
ich jetzt hoffen, machen werde? Ich werde jetzt WWE Raw gucken.
WWE. Sehr gut. Und wir hoffen, dass, wenn ihr selber WWE geguckt habt, dass ihr das dann, dass ihr genauso begeistert seid wie wir. Und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Alman Arabica. Ne?
Ciao.
Wir machen uns aus dem Staub. Tschüss.